Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Habt ihr in eurem Leben auch schon einen Moment gehabt, wo ihr so lange darauf hingearbeitet habt? Und dann ist der grosse Tag da. Endlich kannst du Lorbeeren ernten. Und dann passiert es einfach nicht.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ungefähr so ist gestern dem neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz gegangen. Eigentlich hätte es nämlich locker sollen langen, aber dann haben ihm noch 6 Stimmen gefehlt, die zum historischen Moment im Deutschen Bundestag geführt haben. Der Friedrich Merz ist erst im 2. Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden. Trotz einer theoretischen Mehrheit von 328 Sitzen durch die Koalition aus CDU, CSU und SPD haben offenbar ein paar Abgeordnete nicht für den Merz gestimmt. Die genaue Zahl und Identität der Abweichler ist aufgrund der geheimen Abstimmung nicht bekannt. Nach intensiven Gesprächen ist dann am Nachmittag vom gleichen Tag ein zweiter Wahlgang durchgeführt worden, bei dem der Friedrich Merz mit 325 Stimmen die notwendige Mehrheit erreicht hat und somit zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Alles in allem eine riesige Blamage natürlich zum Start in das Kanzleramt. Was heisst das jetzt für Friedrich Merz und Deutschland? Warum ist es in unserem Nachbarland so schwierig, eine Regierung zu bilden? Ist die Regierung in Deutschland damit schon wieder gescheitert? Und gibt das der rechten Partei AfD weiteren Auftrieb? Mein Name ist Sabine Steiger und über das reden wir mit dem Politologen Lukas Haffert. Er ist Professor an der Uni Genf. Herr Haffert, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank.
Herr Haffert, Friedrich Merz ist ein Hühne, 1,98 Meter gross. Und sein Auftreten wird immer wieder als arrogant und ein bisschen überheblich beschrieben. Mit dieser Schmach jetzt gestern, die ihm passiert ist, wie demütigend ist das für den grossen, neuen, starken Mann in Deutschland, der sich ja immer so stolz und überlegen gezeigt hat?
Ich glaube, das wird relativ schnell wieder in den Hintergrund rücken. Also das ist jetzt das große Thema, aber sobald die Regierung anfängt, inhaltlich zu arbeiten, wird man das relativ schnell vergessen. Und Friedrich Merz ist ja auf jeden Fall jemand, der schon sehr deutlich gezeigt hat, dass er sich von sowas eigentlich gar nicht beirren lässt. Denn der ist ja 2-mal beim Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden, nicht gewählt worden und ist trotzdem noch ein 3. Mal angetreten. Insofern könnte man fast sagen, für ihn ist es fast schon Gewohnheit, im ersten Versuch nicht gewählt zu werden.
Ja gut, aber jetzt auf dieser Ebene als Kanzler, also all 9 deutschen Bundeskanzler vor ihm, haben es im ersten Wahlgang geschafft. Das ist ja schon eine deutliche Schmach für ihn.
Ja, das stimmt. Das ist vorher noch nie vorgekommen. Aber diese Koalition ist ja auch mit besonders schwierigen Vorzeichen sowieso ins Amt gekommen. Also auch, dass die letzte Koalition während der Regierungszeit gescheitert ist, dass es vorgezogene Neuwahlen gab. Insofern, es fügt sich ein bisschen in ein Bild davon, dass insgesamt die Politik in Deutschland sehr viel instabiler geworden ist. Aber da ist es nur ein Puzzlestück unter ganz vielen.
Bevor wir jetzt so in Zukunft schauen, was das jetzt genau für ihn heisst, müssen wir noch mal kurz zurückschauen. Die Wahl war ja gestern geheim im Deutschen Bundestag, das ist so. Weiss man mittlerweile schon mehr, warum er gescheitert ist dort? Also offensichtlich ist er ja auch in den eigenen Reihen umstritten.
Ja, das ist natürlich reine Spekulation. Also es ist bisher niemand hervorgetreten und hat gesagt, ja, ich habe den im ersten Wahlgang nicht gewählt. Da kann man jetzt unterschiedliche Überlegungen haben. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Leute unzufrieden sein könnten. Von Seiten der SPD hat das sicherlich noch was damit zu tun, dass Merz ja während des Wahlkampfs im Januar eine Abstimmung mit der AfD zusammen herbeigeführt hat im Bundestag, wo also CDU und AfD zusammen abgestimmt haben. Das hat in der SPD sehr, sehr viel Empörung ausgelöst. Es kann aber auch sein, dass es einfach in der CDU eine ganze Reihe Leute gibt, die unzufrieden sind mit dem Koalitionsvertrag, die sich selber mehr persönliche Fortkommen erhofft hätten, also irgendeine attraktive Rolle in der Regierung und jetzt enttäuscht sind.
Und jetzt mit dieser Ausgangslage, was heisst das jetzt für die kommende Zeit, für sein Kanzleramt und zuletzt auch für die Koalition zwischen der Union und der SPD?
Ja, diese Koalition ist natürlich aus Alternativlosigkeit herausgeboren. Das war die einzige Möglichkeit, eine Mehrheit im Parlament zu finden. Und insofern ist zu erwarten, dass immer wieder aufbrechen wird, dass es in einer ganzen Reihe wichtiger inhaltlicher Themen sich diese beiden Parteien eigentlich uneinig sind und eigentlich in unterschiedliche Richtungen wollen. Und man hat jetzt diesen Koalitionsvertrag, da hat man zum Teil einfach Formelkompromisse aufgeschrieben, die das in die Zukunft verschieben. Und solange sozusagen in der Welt nichts passiert, was diese Fragen wieder ganz stark aufbrechen lässt, halten diese Formelkompromisse auch. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass sobald Sachen passieren, wo man jetzt nochmal neu sich einigen muss, da wieder Konflikte aufbrechen werden.
Vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären. Also jetzt gerade wir als kleines südliches Nachbarland wundern uns manchmal so ein bisschen, warum das so schwierig ist mit der Regierungsbildung in Deutschland immer wieder. Also die letzte Ampelkoalition ist gerade mal nach 2 Jahren kläglich gescheitert. Wie würden Sie das einem Laien in der Schweiz erklären? Warum ist das so komplex in Deutschland?
Nun, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich 50 Jahre lang sehr, sehr stabile Regierungen gehabt, was damit zu tun hatte, dass es eigentlich ein sehr übersichtliches politisches System gab. Am Anfang gab es nur 3 Parteien, die SPD, die CDU und die FDP. Aber jede Wahl war eigentlich immer eine Wahl zwischen 2 klaren Angeboten. Also entweder man bekommt Helmut Schmidt oder man bekommt Franz Josef Strauß. Entweder man bekommt Helmut Kohl oder man bekommt Lafontaine. Und das war dann sehr einfach, dass im Grunde klar war, welche möglichen Regierungen sich zur Wahl stellen. Eine der beiden bekommt eine Mehrheit und die hat dann auch stabil regiert. Deshalb auch diese langen Regierungen. Kohl war ja 16 Jahre Bundeskanzler. Und dann ist das Parteiensystem viel komplizierter geworden. Heute haben wir 6 Parteien im Bundestag. Es gibt neu die Linke auf der linken Seite des Parteiensystems. Es gibt neu die AfD. Und man hat aber immer noch die Erwartung, dass es diese klaren Regierungsmehrheiten gibt. Das Schweizer System funktioniert ja völlig anders. Das versucht ja überhaupt nicht, bei der Besetzung des Bundesrats eine klare Mehrheit zu erzeugen. Ganz im Gegenteil. Aber in Deutschland bildet man im Grunde die Regierung immer noch so, als hätte man dieses stabile System mit wenigen Parteien. Und man hat aber in Wahrheit eine viel kompliziertere, unübersichtlichere Situation heute. Und insofern passen die Realität des Parlaments und der Wunsch, wie eine Regierung aussehen und funktionieren sollte, immer schlechter zusammen.
Also muss man eigentlich grundsätzlich dort ansetzen und irgendwie längerfristig, dass man das ganze System muss überdenken muss?
Also ich würde das ein bisschen relativieren. Wenn wir in andere europäische Länder schauen, sind ja die deutschen Regierungen immer noch verhältnismäßig stabil. Also auch in Österreich war ja nun die Regierungsbildung Anfang dieses Jahres ein doppeltes Vor und Zurück. In Frankreich ist wahnsinnig schwierig, im Parlament überhaupt irgendeine Mehrheit zustande zu bringen. Und insofern, das sind ja Trends, die es in allen europäischen Ländern gibt. Aber ja, ich würde Ihnen recht geben, die deutschen Parteien müssen sich fragen, was es für andere Möglichkeiten gibt, in einem immer komplizierteren Parlament trotzdem eine Regierung hervorzubringen.
Ist es jetzt ein symbolischer Denkzettel, was jetzt gestern da passiert ist? Oder deutet es schon so ein bisschen Kulturwandel im deutschen Parlament an?
Nein, ich glaube, es ist ein symbolischer Denkzettel, es trifft es ganz gut. Eine Formulierung, die mir ganz gut gefallen hat, die ich gestern gelesen habe, ist, es ist ein Misstrauensvorschuss. Es ist kein Misstrauensvotum. Man hat nicht dem Kanzler das Misstrauen ausgesprochen, aber man hat ihm sozusagen signalisiert, wir könnten. Und also in dem Sinne ist es ein symbolischer Denkzettel, ja.
Und eben da wäre ja noch die AfD. Die AfD, also die Partei, hat ja bei der letzten Bundestagswahl 20,8% von allen Stimmen bekommen. Und in der letzten Umfrage habe ich gelesen, erreicht sie mittlerweile sogar eine Zustimmung von 25%. Also man muss sich das mal überlegen. Jeder Vierte in Deutschland ist für die AfD. Gleichzeitig stuft der Verfassungsschutz die Partei aber letzten Freitag als Partei mit Zitat gesichert rechtsextremistisch ein. Ist der Fehlstart von Friedrich Merz jetzt positiv oder negativ einzuordnen für die AfD?
Ja, wahrscheinlich ist der schon positiv einzuordnen. Insofern ja ein ganz wichtiges Mobilisierungsargument der AfD ist zu sagen, die Parteien der Mitte kriegen es nicht auf die Kette. Die kriegen es nicht hin, die sind zerstritten, die bringen das Land nicht voran. Und in so eine Erzählung passt das natürlich wieder, dass die sich so schwer tun, einen Kompromiss zu finden und den dann auch umzusetzen. Man schaut immer so wie das Kaninchen auf die Schlange AfD und jetzt bei allem, was in Deutschland passiert, wird jetzt immer als erstes gefragt, ah, nutzt das denn der AfD? Und ich denke, wenn man immer nur mit der Angst, was immer man tut, könnte der AfD nutzen, handelt, dann gibt das auch eine Form von selbsterfüllender Prophezeiung. Also die anderen Parteien müssen auch lernen, sich mal von dieser Perspektive etwas freizumachen. Aber ja, in die Erzählung, die Mitte bekommt es nicht mehr hin, lässt sich das natürlich schön als ein weiteres Puzzlestück einbauen, klar.
Und wie würde sich ein Verbotsverfahren für den Friedrich Merz auswirken?
Wenn man versuchen würde, die AfD zu verbieten, tja, das erfordert den Blick in die Glaskugel. Ich glaube eher nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, in der CDU gibt es da eigentlich keine hinreichend starke Unterstützung dafür, das zu versuchen. Man muss ja auch sagen, das würde sich sicherlich sehr lange hinziehen. Ne? Also in Deutschland das Verfahren ist, man zieht vor das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht muss über ein Parteiverbot entscheiden. Das würde also eine Weile dauern. Welche Auswirkungen das hätte, da kann man wirklich nur spekulieren.
Jetzt begibt sich der Friedrich Merz heute schon bereits aufs internationale Parkett und trifft sich mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dann auch mit seinem polnischen Amtskollegen Tusk. Nehmen die ihn da überhaupt ernst?
Ja, natürlich nehmen die ihn ernst. Also gerade Macron ist doch das beste Beispiel. Man könnte doch jetzt genau umgekehrt auch sagen, Macron hat letztes Jahr diese Neuwahlen ausgerufen. Seitdem gibt es keine stabile Mehrheit in der französischen Nationalversammlung. Er musste schon zweimal den Premierminister auswechseln. Soll jetzt Friedrich Merz den Macron deshalb nicht mehr ernst nehmen, weil der so instabile Mehrheitsverhältnisse hat? Das ist ein Stück weit die neue politische Normalität in fast allen Ländern in Europa, dass man nicht mehr wie zu Zeiten von Helmut Kohl oder vielleicht auch noch zu Zeiten von Angela Merkel davon ausgehen kann, in 4 Jahren werden die gleichen Leute immer noch da sein. Aber das ist nicht das spezifische Problem von Friedrich Merz.
Und trotzdem, er tritt in einer Zeit an mit enormen globalen Unsicherheiten. Wie sehen Sie seine Position dann im geopolitischen Kontext für die kommende Zeit?
Also grundsätzlich ist ja Merz insofern eine interessante Figur, weil der eigentlich noch aus einer ganz anderen Zeit kommt. So, also seine erste politische Karriere war eigentlich in den 90er und frühen Nullerjahren.
Er ist 69
Und
mittlerweile, ja, ist auch schon ein bisschen älter,
genau,
ja.
und eigentlich jemand, der noch ganz stark aus dieser Tradition der Westbindung der alten Bundesrepublik kommt. Also sicher ganz stark eigentlich auch ein Anhänger der Beziehung, enger Beziehungen zu den USA. Und gleichzeitig ist er bei Merz doch jemand, der schon mehrfach gezeigt hat, dass er zu ziemlich abrupten Richtungswechseln bereit ist. Und insofern, ich glaube, das wird interessant sein zu sehen, wie der aus dieser ja in Deutschland sehr verbreiteten, wir machen gar nichts ohne die Amerikaner, Tradition heraus jetzt mit den neuen geopolitischen Verhältnissen umgehen wird. Und es ist ja sicherlich auch ein Zeichen, dass er direkt am ersten Tag nach Polen fährt. Das haben deutsche Bundeskanzler wahrscheinlich vorher nicht gemacht. Ich denke, Außenpolitik ist sowieso etwas, wo diese nationalen Mehrheitsverhältnisse und so gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ich glaube, die gesamte Politik ist schnelllebiger geworden. Es gibt diese Figuren, die da 10, 15 Jahre die Geschicke eines Landes bestimmen, einfach nicht mehr so. Insofern, ich meine, er ist ohnehin ein bisschen ein Kanzler des Übergangs, ne? Sie haben es gerade gesagt, also schon altersmäßig ist nicht damit zu rechnen, dass der jetzt 10 Jahre Bundeskanzler sein wird. Auch wenn er jetzt eine stabile Mehrheit hätte, würde man in 2 Jahren anfangen zu fragen, oh, wer wird denn sein Nachfolger? Ne? Kann man den wirklich nochmal antreten lassen mit 73 oder muss der nicht sowieso ersetzt werden? Und insofern all diese Dinge, die würden sich auch sowieso ergeben. Also auch in dem Sinne hat er natürlich nicht die gleiche Stärke wie jemand, der mit 50 in dieses Amt kommt und wo alle wissen, ah, diese Person, die ist vielleicht auch in 10 Jahren noch da.
Man redet ja dann immer so von einer sogenannten Lame Duck, wenn es schon wieder in die nächsten Wahlen geht. Also ist er das eigentlich jetzt schon, bevor er überhaupt angefangen hat? Weil eben, also sein Handlungsspielraum, nur schon aufgrund von seinem Alter, ist ein bisschen begrenzt.
Das könnte man wahrscheinlich so sagen, ja. Dass es ganz natürlich sein wird, dass relativ schnell die Debatte aufkommt, wer wird eigentlich sein Nachfolger. Ich glaube, man sollte diese Regierung jetzt nicht nur auf die Person Friedrich Merz reduzieren. Bei großen Koalitionen, also diese ist ja nicht mehr groß, aber schwarz-rote Koalitionen bieten einerseits das Risiko, dass das alles so ein bisschen in einen Schlafwagen fällt, weil man eben diese Minimalkompromisse in der Mitte macht. Und andererseits bieten die eben auch eine Chance auf größere Reformen, weil die beiden Parteien eben am besten in der Lage sind, noch alle anderen Akteure mit ins Boot zu holen. Also wenn jetzt Friedrich Merz alleine regieren würde, würden wahrscheinlich ziemlich schnell die Gewerkschaften auf der Straße stehen. Wenn die SPD alleine regieren würde, hätte man immer Streit mit den Wirtschaftsinteressen. Insofern, so eine schwarz-rote Koalition, die bietet eben da Chancen, weil sie am besten unterschiedliche Interessen zusammenbringen kann. Und sie bietet Risiken, weil das eben, so würde man wahrscheinlich ja zum Beispiel über die letzte große Koalition unter Merkel sprechen, dann einfach nur noch sehr, sehr wenig passiert in dieser ständigen Kompromisskonstellation.
Und jetzt trotzdem Hand aufs Herz, was denken Sie, wird die neue Regierung die nächsten 4 Jahre überstehen?
Ich denke, ja, sie wird die nächsten 4 Jahre überleben, aus dem einfachen Grund, dass es keine plausible Alternative zu ihr gibt. Niemand kann hoffen, durch Neuwahlen zu einer besseren Konstellation zu kommen.
Okay. Zum Schluss noch eine Frage. Es ist die größte Volkswirtschaft von Europa. Inwiefern hat das auch Auswirkungen auf die Schweiz?
Naja, ich denke, das hat Auswirkungen in drei Arten und Weisen. Zunächst, in der Tat, ist das natürlich dadurch auch ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für die Schweiz. Und wenn die deutsche Wirtschaft nicht in Schwung kommt, dann betrifft das auch den Außenhandel mit der Schweiz. Dann, als wichtigstes Land der Europäischen Union, ist sicherlich auch die Frage, Verhältnis der Schweiz zur EU immer ein Stück weit mit betroffen von dem, was in Deutschland passiert. Und schließlich denke ich schon, dass allgemein auch die Frage, wie stabil sind die Demokratien in Europa insgesamt, natürlich auch von dem abhängt, was in Deutschland passiert. Und auch davon wäre natürlich am Ende die Schweiz betroffen, wenn in den Kernländern der Europäischen Union Parteien der radikalen Rechten an die Macht kämen.
Vielen Dank, Lukas Martin Haffert, für das Gespräch.
Von meiner Seite.
Das war es vom Durchblick. Mein Name ist Sabine Steiger. Und zum Schluss gebe ich euch noch einen Random Fact mit dem Reto Scherr mit auf den Weg.
Schocki ist eigentlich ursprünglich als Getränk beliebt gewesen, nicht unbedingt als Süßigkeit. Schocki ist von den Mayas und den Azteken bei Ritual getrunken worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.